Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Mikrofon ist Marietta Schwarz und die Frau, die heute mein Gast ist, bringt eine reiche Geschichte mit, die als Spross der Neckermann-Familie beginnt, was sie lange nicht an die große Glocke hängte. Sie war Direktorin des Niederländischen Architekturinstituts, NAI, saß schon beim Bankett des Königshauses, drückte Nelson Mandela die Hand. Sie schaffte es, als Unbekannte die großen Namen der internationalen Architektenszene um sich zu scharen, lange bevor die Weltruhm erlangten, von Daniel Liebeskind über Peter Eisenman, Rem Koolhaas bis zu Zaha Hadid. Alle kamen sie zu ihr in die 1980 gegründete Galerie Aedes Architekturforum. Heute ist Christin Feireis 82 Jahre alt, ist immer noch umtriebig und macht weiterhin zusammen mit ihrem Partner Hans-Jürgen Kommerell Ausstellungen, die einzelnen Architekten, aber auch den großen Fragen der Zeit gewidmet sind. Klimawandel, Nachhaltigkeit, Bauen im globalen Süden. Denn Architektur und Stadtplanung sind immer in Veränderung, die Vermittlung dieser Themen nie abgeschlossen, sagt Christin Feireis. Und damit herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
Danke sehr.
Ich habe eine ganze Weile überlegt, wie man Sie am besten anmoderiert. Sind Sie Galeristin, sind Sie Kuratorin, sind Sie Gastgeberin? Wie würden Sie sich denn selbst bezeichnen?
Vielleicht von allem etwas, aber ich habe ja genau zugehört, Sie haben es wunderbar gemacht. Ich kann da nichts mehr zufügen im Moment.
Vermutlich sind Sie doch auch Weltreisend, denn viele Menschen, die zu Ihnen nach Deutschland gekommen sind, haben Sie ja auch in deren Heimat besucht.
Ja, das ist auch das Interessante und Spannende, dass dadurch, dass ich keine Architektin bin, dass ich und nun auch mein Partner, das ist das Tolle an diesem, was wir ausüben, täglich mit jeder Ausstellung dazulernen. Ich habe kein vorgefasstes Bild, ich schaue mir die Dinge an. Das war von Anfang an so und habe das sehr subjektiv entschieden, was ich wichtig finde zu zeigen, wie ich auch damals als Direktorin dieses riesigen Architekturmuseums auch eigentlich versucht hat, das zu zeigen, was mich interessiert, wo ich denke, das könnten sich doch andere auch damit befassen.
Mhm. Ein halbes Leben haben Sie der Architektur gewidmet, seit den 1980er Jahren. Was hat Sie denn überhaupt dorthin geführt? Denn eigentlich kommen Sie ja ganz woanders her, aus einer Unternehmerfamilie erstens. Und Sie haben dann Geschichte und Philosophie studiert. Also die Reise, die hätte ja auch ganz woanders hingehen können.
Ja, also wenn man dann so über 80 ist, dann guckt man selber mal, wie ist denn das überhaupt passiert. Aber es hatte eine gewisse Logik. Ich war dann eben auch für viele Jahre als Journalistin und dann aber auch festangestellte Redakteurin bei einer großartigen Zeitung in Berlin, auch im RIAS. Und ich habe eben festgestellt, dass ganz wenig in den Medien, dann kann man sagen eigentlich allen Medien, über Architektur berichtet wurde. Und irgendwann fing mich das an zu stören, weil ich der Meinung bin, und so ist es wohl auch, dass Architektur alle angeht. Was passiert? Wir leben, wohnen, wir arbeiten in Architektur, wir bringen unsere Kinder zur Schule, also auch der öffentliche Raum und die Stadt. Und das war eine verrückte Idee und ich hatte eine Freundin, die hat beim DAD gearbeitet und hatte auch Lust dazu. Und dann haben wir das begonnen, erzähle ich gleich. Und sie ist leider nach 2,5 Jahren tödlich verunglückt. Und da war wirklich die Überlegung und ja, Trauer auch so groß, dass man sagt, komm, ich höre jetzt auf. Und dann haben viele gesagt, nee, jetzt machst du gerade mal weiter. Und da wir ja keine Architektin sind, dachte man natürlich zuerst, ja, das sind die Frauen von Architekten, die jetzt irgendwie beschäftigt werden sollen. Also jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich das. mach's weiter und will das tun, was mir das Wichtigste war, einer breiten Öffentlichkeit, soweit man das kann, der Architektur und dem öffentlichen Raum näher zu bringen.
Frauen in der Architektur, Frauen als Ehefrauen von Architekten, da mag man schmunzeln oder auch entsetzt den Kopf schütteln, aber es ist ja bis heute so, dass die Frauen extrem in der Minderzahl sind in der Architektur. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube, das muss man etwas trennen. Das eine ist die Frage, Frauen, Ehepaare in der Architektur. Da habe ich übrigens gestern durch Zufall mit einer wunderbaren Architektin Jeroen Ragnarsdottir darüber gesprochen, dass wir da eine Ausstellung machen wollen. Paare, wie ist die Rollenverteilung? Hat die sich in 40 Jahren geändert? Hochinteressant. Jetzt kommt das Thema Frauen in der Architektur. Es gibt Statistiken, die sind heute noch gültig, dass die besseren Examen immer von Frauen sind. Also Bereich Architektur. Dann kommen gesellschaftliche Dinge hinzu, das Äußere auch, dass Architektinnen dann auch heiraten und Kinder kriegen. Und wie das damals war, hat sich nicht alles verändert. Mhm. Hat dann die Frau gesagt, ich kann dir gerne noch helfen, wir machen, aber du übernimmst die Geschichte. Es gibt sehr viele Aspekte. Und dann reden wir über Frauen, die alleine sind, die nicht mit einem Partner sind. Und
gibt es ja eigentlich nur eine berühmte Architektin?
Zaha Hadid.
Ja.
Ja. Nein, es gibt auch noch andere. Aber der Grad der Berühmtheit oder der internationalen Berühmtheit ist als unterschiedlich. Ja. Aber oft ist es auch so, dass Unternehmer, Bauherren doch gewohnt sind, ich spreche auch über einen längeren Zeitraum, ja, doch gewohnt sind, mit Männern zusammenzuarbeiten. Ich will jetzt keinen Unsinn reden, aber es gibt doch einige, die sagen, ja, auf der Baustelle macht sich ein Mann doch besser.
Mhm. Also leider wird das immer noch gesagt heute.
Schwierige Frage. Ich will mal so sagen, so wie ich mir die Emanzipation vor 40 Jahren vorgestellt habe, ist sie nicht gekommen. Dadurch, dass sie in der Minderzahl ist, diese Frauen müssen auf alle Fälle, die dann Durchbruch erleben, noch begabter sein, noch kräftiger in Anführungsstriche als Männer, um sich durchzusetzen. Das hat sich schon sehr verändert, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das mal vorgestellt habe.
Christine Fallreis, wir machen an dieser Stelle die erste Musik von Ihrer Liste, und zwar der Walzer aus Die Puppenfee. Da lachen Sie, können Sie gleich noch was dazu sagen. Wir hören erst mal.
Ja.
Der meistgespielten Ballette Die Puppenfee von Josef Beyer. Gewünscht hat sich das die Galeristin und Kuratorin Christine Fallreis, heute zu Gast in den Zwischentönen. Ein Sound, Christine Fallreis, der einen ja eigentlich sofort nach Wien katapultiert. Und da fällt mir ein kleines Detail ein, das ich aus Ihrem Buch entnommen habe. Sie besitzen eine Brosche von Kaiserin Sissi.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Gut, fangen wir mal damit an. Die habe ich immer noch und die habe ich ganz gut aufbewahrt, weil Kaiserin Sissi, der Vater meiner Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern gestorben sind, da war ich 5 Jahre alt, da hatte ein Weingut und hat Weine hergestellt. Und weil das in Franken war, in Würzburg, waren das Boxbeutel. Man kann sich ja wie so ein Beutel. Und sie kam, aber damals noch nicht Kaiserin, sie kam nach Würzburg mit ihrem Vater. Und meine Großmutter durfte, die Kutsche fuhr durch die Stadt. Und meine Großmutter war ausgesucht worden, wahrscheinlich auch wegen dieser Weinbeziehung, an die Kutsche zu gehen und ihr die Hand zu schütteln. Und das hat sie mir oft erzählt und das hat sie getan und dachte natürlich, sie fällt 1000-mal hin, hat es aber bis zur Kutsche geschafft. Da wurde dann das Fenster geöffnet und Sissi, dass sie daran denken jetzt, Sissi hat ihr eine kleine Brosche gereicht. Die ist nicht größer, was würdest du sagen?
2 Zentimeter.
2,5 Zentimeter. Und hatte 3 goldene Linien und auf jeder Linie war ein ganz kleiner Brillant.
Oh, wow.
Aber dieser Walzer hatte noch eine andere Beziehung. Ich habe bis zum 6. Lebensjahr etwa durch diesen Schock und alles, was dazu kam, Gottlob, sage ich mal, meine Erinnerung verloren. Bin dann eben bei der Großmutter aufgewachsen und als ich dann 7, 8, 9 war, habe ich mal versucht, auf meinen Pantoffeln Ballett zu tanzen. Da hatte sie die Idee, wunderbar, ich bringe dich in eine Ballettschule. Das war ich dann. Und dann haben wir viele andere Kinder dazu. Und dann haben wir einmal in den Huttenseelen, das war ein öffentlicher Ort für kleine Konzerte und nicht so wichtige Dinge, haben wir dann die Puppenfee aufführen durften. Alle und eben mit einem richtigen Ballettröckchen, kurz.
Mit einem Tütü.
Und
mit Spitzenschuhen auch?
Ja, selbstverständlich. Aha. Wir haben ja da Ballett getanzt. Mit allem, ja. Das war eine wunderbare Erinnerung.
Das war bei der Großmutter. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und können dann auch gleich noch mal auf diese tragische Geschichte mit den Eltern eingehen. Sie sind ja in Berlin geboren. Dann zogen die Eltern nach Frankfurt. Ihre Mutter, eine geborene Neckermann, ihr Vater, Dr. Hans Lang. Die beiden scheinen ja ein recht mondänes, aber auch geselliges Paar gewesen zu sein. Also wenn man dieses Buch so liest, draufgängerisch, vielleicht sogar hedonistisch, was würden Sie sagen?
Sie waren anders. Das ist schon mal ganz wichtig. Mein Vater war Jurist, auch ein sehr guter. Das musste er dann einstellen, das sage ich mal vorweg, in der Nazi-Zeit, weil er sich auch mal gegen die Nazis geäußert hatte. Und da hat er Berufsverbot bekommen. Dann hat er eine andere Karriere als Kaufmann begonnen. So, beide liebten schöne Kleider, also in ihrer Art, waren sehr schick angezogen. Beide liebten Feste, auch oft mit ihren Kindern. Ich habe auch Fotos, wo die dann, sagen wir mal so 12 waren und so, dann durften die auch mit auf diese ganzen Feste. Und sie waren schon aus heutiger Sicht ein Glamour-Paar. Mhm. Das kann man sagen.
Auch sehr mit großen Autos.
Und in vieler Hinsicht sehr gesellschaftlich, sehr sozial. Es kam alles irgendwie zusammen, aber das kenne ich eben nur aus Erzählungen. Deswegen habe ich ja auch in späteren Jahren dann das Buch geschrieben.
Ja, das heißt, also Sie hatten ja auch 5 Geschwister. Sie haben keine eigene Erinnerung mehr daran gehabt, sondern sich das Familienleben über die Erinnerung anderer dann erschlossen später? Oder woran erinnern Sie sich in dieser Familie?
An gar nichts. Das ist schon mal das Erste. Ich kann keine einzige Emotion, kein Gefühl, ist alles ausgelöscht. Aber dadurch, und wie es, glaube ich, jedem gilt, der in einer solchen oder ähnlichen Situation ist, zu wissen, wie waren meine Eltern, wo sind meine Wurzeln? Das war eigentlich das Entscheidende. Und meine Großmutter, die wunderbarste Frau bis heute ist, die ich jemals im Leben begegnet bin, die hat mir sehr offen über meine Eltern erzählt, was ja nicht immer der Fall ist.
Sie waren 5, als dieser Autounfall passiert ist, bei dem Ihre Eltern und ein Bruder von Ihnen ums Leben kamen. Dann kam Ihr Onkel mit seiner Familie und hat gesagt, wir packen diese beiden Familien zusammen. Das heißt, Sie waren eine riesige, große Familie.
Ja, also mein Onkel, den ich mein ganzes Leben lang Papi genannt habe, wie meine Pflegemutter Mutti, ich hatte es ja nicht anders, der ist dann, weil wir eine große, ausgebaute Baracke in Frankfurt hatten. Zu dieser Zeit konnte man noch keine Häuser bauen. Es war nicht erlaubt.
In 1948.
Und mein Vater hat es großartig gemacht. Der hat eine Baracke gebaut mit einem kleinen Bach, mit einem Wald dahinter. Aber es war eine Baracke. Und so sah sie auch aus. Und innen war es eben ganz offensichtlich wunderbar. Deswegen sind dann auch, und groß, deswegen ist dann auch mein leiblicher Onkel, Josef Neckermann, dann nach Frankfurt gezogen mit den Kindern. Da war Platz genug. Ich kann mich an die Anfänge einfach nicht erinnern. Aber wir haben da auch mit vielen Hunden und dem Riesengrundstück, glaube ich, prima zusammengelebt. Aber dann ist das Entscheidende passiert in meinem Leben, dass meine Großmutter, also die Mutter auch von Josef Neckermann, und die hat ja auch das Schrecklichste erlebt, was man erleben kann, die kam und hat gesagt, die Jüngste nehme ich zu mir. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das mein ganzes Leben verändert hat. Und dann bin ich mit ihr nach Würzburg gezogen. Da war auch ein großes Grundstück, wo dann in der vorderen Hälfte ihr jüngerer Sohn meiner Großmutter wohnte. Und dann haben die für mich und meine Großmutter ein kleines Häuschen gebaut. Das hatte 3 Zimmer. Ein Wohnzimmer, wo wir auch gegessen haben, dazwischen eine kleine Küche, Bad und Toilette und dann das gemeinsame Schlafzimmer meiner Großmutter und mir.
Also und ein ganz enges Zusammenleben mit der Großmutter.
Das hat mich, ich glaube, dass es auch meine Großmutter etwas gerettet hat in all dem Leid. Ja? Habe ich auch viel später begriffen, aber mich hat es gerettet. Ja.
Sie haben den Namen Josef Neckermann, den Namen Ihres Onkels eben schon erwähnt, Necko genannt. Das ist der Mann, der das Neckermann-Versandimperium in der Bundesrepublik dann aufgebaut hat und nebenbei ja auch ein erfolgreicher und sehr bekannter Dressurreiter wurde. Warum war das für Sie eine Rettung, aus diesem Haus wegzukommen? Also das war anscheinend ein anderes Feeling als bei Ihren leiblichen Eltern.
Ich sag mal so, wenn ich jetzt, wir haben ja viele Enkel, jetzt einem Enkel eines in dieses Alters so eine Frage stelle, da ist ganz viel unbewusst. Und das war soweit ganz anders, wenn man dann älter ist. Das war für mich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Meine Geschwister waren alle älter, bis auf meinen, sagen wir mal, Anführungsstriche Stiefbruder Josef Neckermann, der heißt Johannes, der lebt noch und nach 30 Jahren ist er wieder aufgetaucht, vor einem Jahr. Ja? Also da gab es nicht dieses enge Zuhause. Es lag aber an niemanden. Das war die Situation mit so vielen Kindern. Ja? Und dann hat mich meine Großmutter geholt und ich bin, bis ich dann, ich bin in die Schule gegangen, und bis ich dann aufs Gymnasium gekommen bin und meine Großmutter saß viele, viele Jahre im Rollstuhl, das hinderte nicht, dass wir eine großartige Zeit hatten. Ich habe sie dann mit dem Rollstuhl durch den Riesengarten gefahren. Wir haben ganz viel Kartenspiele gemacht. Ja, wir haben, also es war wunderbar.
Wenn man seine Erinnerung verliert und sie sich im Nachhinein wieder erarbeitet, kann man dem dann trauen?
Ich glaube, was mich betrifft, wenn man eine Erinnerung verloren hat, glaube ich, dass man sie nicht wieder zurückkriegt. Ich hatte auch sehr gute Freunde, als ich erwachsen war. Und also Psychoanalytiker hatte hier ein Institut. Und dann habe ich gesagt, sag mal, soll ich so eine Analyse machen? Und dann hat er mir gesagt, das war sehr wichtig, dass ich meine Erinnerung wieder kriege. Sagte, du, ich kenne dich. Also ganz simpel, bist du unglücklich, lebst du gut, machst du das, was du willst? Und ich habe gesagt, ja, das mache ich alles. Bin ich unglücklich, mach, was ich will. Und dann hat er gesagt, lass es ruhen. Mhm. Und ich glaube, es war, man weiß es nie, aber ich denke, es war für mich die richtige Entscheidung, dass ich hinterher gerne wissen wollte, wie war das eigentlich? Und dadurch, dass ich mit großer Begeisterung Journalistin war, hat es mir auch entsprochen, glaube ich, viele Leute zu besuchen, Menschen zu besuchen, die meine Eltern kannten, die dann auch schon längst nicht mehr leben. Und mit denen habe ich lange Interviews geführt und Gespräche geführt. Und das hat mich, abgesehen von meiner Großmutter und auch Dokumente, die ich gefunden habe, hat mich dann meiner eigenen Geschichte, die mit meinen Eltern näher gebracht.
Und zu dieser eigenen Geschichte gehört auch der nächste Musikwunsch von Ihnen, nämlich ein Ausschnitt aus Beethovens Violinkonzert Opus 61 in D-Dur. Was hat es mit diesem Musikwunsch auf sich, Christine Feilreis?
Soll ich Ihnen das vorher schon erzählen?
Gut. Ja, weil also, danach kommen die Nachrichten.
Das war sehr prägend. Also ich sage mir jetzt mal Neckermann-Familie, wo ich ja auch teilweise aufgewachsen bin. Musik war immer sehr wichtig. Die Kinder haben Klavier gespielt. Meine Pflegemutter war sehr musikinteressiert, ist in fast alle Konzerte gegangen, die es in Frankfurt dann gab. Und wenn andere dann nicht zur Verfügung waren oder weil ich so ein Interesse hatte, durfte ich viel mitgehen. Und dann schrieb, wir waren ja schon viele Kinder, dann schrieb eine Mutter, meiner Pflegemutter, ob sie wäre doch so ein Mensch, der anderen immer hilft, ob sie nicht ihren Sohn für etliche Jahre aufnehmen könnte, und weil da in Frankfurt das wunderbare Musikkonservatorium war.
Dr. Hochs Konservatorium.
Ja, ja? Ey, woher wissen Sie denn das?
Ich hatte dort Klavierunterricht.
Ach, das ist ja verrückt. So, und dann hat meine Pflegemutter das getan. Und dann kam er in die Familie. Er war damals so 15,5. Ich war noch so etwa. Ich war dann noch 2,5 Jahre jünger. Und erstens sind wir dann auch in Konzerte zusammengegangen, auch mit meinem gleichaltrigen Pflegebruder, wo dieser Mann, Wolfram König, dann auch selber Konzerte gab, der junge Mann. Ja? Und er hat Violine gespielt. Sein Lehrer war zwischendurch auch Schneiderhahn, weil der an der unterrichtet
hat. Der Geiger.
Mhm. Und insofern ist mir auch durch ihn die Musik immer näher gekommen, aber auch er. Mhm. Er war so meine erste Jugendliebe, ja. So lieb und naiv, wie sowas nur sein kann. Als meine Pflegemutter merkte, dass ich so ein bisschen verliebt bin, hat sie dann ein Gespräch mit dem Wolfram geführt und hat gesagt, wenn du hier noch länger bleiben willst, hört es sofort auf. Also jetzt nicht immer in Konzerte gehen und nicht das machen und nicht zu viel Zeit verbringen. So, das wusste ich aber nicht. Ich wusste nur, dass der Wolfram, wie ich ihn jetzt mal nenne, zu mir ganz furchtbar abweisend war und sich meiner älteren Schwester zugewandt hat. Ich war völlig verzweifelt. Wir wohnten da im 6. Stock. Ich dachte, da springe ich raus, wie man das so in dem Alter macht. Ich habe das also nicht getan. Und Jahrzehnte später habe ich ihn mal gefragt, sag mal, was ich einfach nicht verstehe. Ja, wieso hast du dich so ganz und gar mit, wolltest du gar nichts mehr von mir wissen? Und dann hat er mir eben erzählt, Jahrzehnte später, dass es der Wunsch und auch die Bedingung meiner Pflegemutter war, die sicher das Beste gemeint hat, aber für mich. Vielleicht habe ich daraus auch gelernt und habe mich dann in Zukunft ein bisschen vorsichtiger bewegt. Und das war doch meine, bis heute eine ganz wichtige Musik.
Und die hören wir jetzt, Beethovens Violinkonzert in der Interpretation von Wolfgang Schneiderhahn mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Eugen Jochum.
Thank you.
den Zwischentönen im Deutschlandfunk ist heute Christin Feireis zu Gast. Sie war Mitglied in der Jury des Pritzker-Preises für Architektur. Sie empfängt regelmäßig die Stars der Szene bei sich im Aedes Network Campus, einem Ort, der nicht nur für große Namen steht, sondern auch für Ausstellungen, Vorträge und Diskussionen, die sich mit brennenden Themen des Bauens beschäftigen. Über die Anfänge von Aedes werden wir sprechen, aber auch über die Familiengeschichte der Neckermanns, die Christin Feireis 2012 in ihrem Buch »Wie ein Haus aus Karten« aufgearbeitet hat. Gewünscht hat sie sich auch diesen Song hier, »Heart of Gold« von Neil Young. Heart of Gold von Neil Young hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk mit Christin Feireis zu Gast. Sie haben gesagt, Neil Young war sehr wichtig für Sie. Inwiefern, Christin Feireis?
Das war mein Aufbruch in noch ein, eigentlich endlich in meine Freiheit, so wie ich sie gefühlt habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Und ich kann jetzt kein Ereignis damit verbinden, aber es gibt genau meine Stimmung. Ich habe es ganz oft gehört, dieser Jahre wieder und ein neues Lebensgefühl.
Der Song stammt von 1974, glaube ich. Da waren Sie also 32. Sie haben gerade gesagt, Sie sind nach Berlin und das war so Ihr Schritt in die Freiheit. Wovon haben Sie sich denn da befreit?
Befreit ist ja schon ein Akt, ja, ein ausgeführter Akt. Es war ich würde eher sagen, es war eine Loslösung, die absolut nötig war. Und da der entscheidende Satz in meinem Buch am Anfang steht von Adorno, unabhängig, dass ich bei ihm studiert habe, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich war nicht ganz in meinem Leben. Das ist kein Urteil über das Leben, was stattfand, aber das, was zu mir gehörte oder wie ich mich hin entwickeln sollte, das war sicher. Und ich war so ein bisschen in der Familie, selbst wenn wir später wieder zusammengefunden haben bei allen großen Ereignissen, Geburtstagen, und so waren wir immer zusammen, da gab es große Feiern. War es doch so, dass ich, und vielleicht habe ich das so gewählt oder so geworden, doch ein Außenseiter ein bisschen war in der Familie, auch die Jüngste, muss man dazu sagen, und ein bisschen das schwarze Schaf. Mhm.
Warum?
Ja, das, sagt man mal, das begann schon damit, dass ich die Einzige war, die sich jemals hat scheiden lassen.
Mhm. Und damals noch eine Seltenheit eher.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch eine Haltung einer Familie oder, sag ich jetzt mal, Dynastie, wenn ich das mal so nennen darf, wo bestimmte Dinge, egal was man nun macht und nicht, vorzukommen haben. Hab das erst später eigentlich realisiert und dazu gehört auch eine Scheidung, denn ich habe das sehr bewusst gemacht. Das ist nie ein einfacher Schritt, gehörte aber auch dazu und ja, zu dieser Beziehung, denn die war entstanden, wo man vielleicht noch gar nicht, oder ich als später Entwickler noch gar nicht wusste eigentlich, was eine Beziehung ist, ja, und was sie tragen muss. Es war zu dem Zeitpunkt sicherlich die richtige Entscheidung. Ich bin dann weg, ich bin nach Berlin gekommen. Und dann fing eben auch mein Berufsleben erst an. Mhm. Ja.
Das ja unter anderem auch hier in diesen Räumlichkeiten vom Deutschlandfunk Kultur stattgefunden hat, was ja damals noch der RIAS war. Sie ein- und ausgegangen.
Ja,
und haben Sie auch am Mikrofon gesessen?
Natürlich. Ich habe auch sehr viel moderiert. Ich habe auch sehr viele Beiträge gemacht, die teilweise dann andere gesprochen haben. Mhm. Ich war sehr viel draußen, habe viele Interviews, übrigens auch viele mit Frauen. Nicht den Starfrauen, sondern den normalen. Also das war gerade schon wieder unglaublich, hier reinzukommen. Und ich habe auch ein Jahr im Axel Springler Inlanddienst gearbeitet. Mhm. Das war eine, ich kam von über Politik, wurde zu Hause nie geredet. Jeder hat CDU gewählt. Es gab so Dinge, die waren, wie sie waren. Ja? Ich war für mein Alter, das muss ich heute sagen, erstaunlich unerfahren, uninformiert. Und ich habe dann durch diese Arbeit gemerkt, was nicht geht. Ja?
Mhm. 1980 haben Sie Aedes gegründet, zusammen mit einer Freundin in einem sehr kleinen Raum in der Krollmannstraße in
50
Berlin.
50 Quadratmeter?
Ja, und da war so eine Art Strohballenbehausung aufgebaut und es gibt ein Bild, da sitzen Sie in diesem Strohhaus, also so in diesen auf Kante geschnittenen Strohballen, was ja eigentlich mehr eine Kunstinstallation ist als Architektur. Wie kam das an? Wie wirkte das also in diesem Berlin 1980? Wer kam?
Das war ein Architekt, Hans-Dieter Schaal, der keineswegs Kunst gemacht hat, aber auch ein großartiger Architekt war und nicht bekannt. Nicht so bekannt. Und er wollte damit etwas ausdrücken, was in Architektur auch eine Rolle spielt, was wichtig ist, von Materialien nicht Stroh zu nehmen, sondern es war ein Statement. Ja? Mhm. Und ja, dieses Haus hat, dieses Strohhaus hat fast den ganzen Raum gefüllt.
Also es sieht ziemlich cool aus.
Ja, wir haben auch dann, es war schon auch besonders, wir wollten ja gerne, wie soll man sagen, wenn man Menschen erreichen will, wo nicht so viel von einer Sache wissen oder Architektur, dann muss man es auch etwas anschaulich machen. Und dass das so gelungen ist, ja, in diesem kleinen Raum, das war schon mal ein guter Anfang und ein gutes Zeichen. Aber, und das ist dann der zweite Teil, wir wollten eben Prozesse zeigen, von der ersten Skizze bis zum fertigen Projekt, auch wenn es vielleicht nicht realisiert wurde. Und haben das nicht gerahmt, sehr bewusst nicht, das war eine bewusste Entscheidung, sondern hatten in diesem kleinen Raum rechts und links Gläser stehen, 2 Meter hoch, 1 Meter breit. Wenn sie zusammengeschoben wurden, konnte man auch größere Sachen zeigen, um diesen Fortlauf, den Prozess deutlich zu machen.
Ja. Sie haben Zweidimensionales gezeigt, ja? Also weil Architektur ist gebaut und wenn Sie sagen, Sie zeigen Architektur, haben Sie Zeichnung gezeigt.
Wir hatten auch Modelle.
Und Modelle.
Und diese Richtung, das war klar oder wurde uns klar, hatte auch eine Konsequenz. Wenn man Zeichnungen, vielleicht auch von künstlerischem Wert, Architekturzeichnungen, auf diese Weise zeigt, und nicht in einem goldenen Rahmen mit einem Passepartout, kann man nichts verkaufen.
Aha, und das wollten Sie. Im Prinzip das Finanzkonzept war so, wir sind eine Galerie für Architektur und wir zeigen Zeichnungen und die verkaufen wir auch und so finanzieren wir uns.
Also wir waren nicht nur naiv, wir hatten auch kein Finanzkonzept. Aber wir dachten, Galerien, die wir kennen, die verkaufen. Also machen wir das auch.
Ja.
Und dadurch mussten wir eine klare Entscheidung fallen. Wollen wir das jetzt umbauen und dann mit Rahmen und so weiter? Oder bleiben wir bei unserem Konzept, dass wir Menschen Prozesse zeigen wollen? Dann können wir damit kein Geld verdienen.
Mussten Sie, ich frage jetzt mal naiv, mussten Sie Geld verdienen? Weil man könnte sagen, hier sitzt die Neckermann-Erbin, die kann das ja auch als ihr Hobby betreiben.
Das ist eine tolle Frage. Ich war keine Neckermann-Erbin. Mit keinem Pfennig, ja. Aber Ich habe zu dieser Zeit auch noch beim Abend gearbeitet und später beim Internationalen Designzentrum. Ich will nur sagen, mit dieser Entscheidung war klar, wir gehen jetzt einen anderen Weg, wir brauchen auch Sponsoren. Und eines muss ich sagen, wir haben auch viele Architekten entdeckt. Und es gibt einen wunderbaren, großartigen Architekten, der ist noch älter als ich, der Peter Cook in London. Mhm. Der hat mal gesagt und sich an die Nase gefasst, you have the sniff.
Ja, das muss so gewesen sein. Warum kamen die zu Ihnen? Warum kam ein Rem Koolhaas? Warum kam eine Zaha Hadid und hat gesagt, ah, Berlin, Edis, Christine Feireis, da will ich meine Zeichnungen ausstellen. Warum haben die das gemacht? Kann man ja mal fragen. Sie kamen ja auch nicht aus der Szene. Sie waren keine Architektinnen. Nein. Warum kamen die zu Ihnen?
Das würde ich selber gerne mal wissen. Aber was mit Sicherheit eine Rolle spielt, irgendwo habe ich die getroffen. Oder bei Zaha, die hat einmal einen Vortrag gehalten. Und ja, eine richtige Antwort gibt es nicht. Wenn dann Jahrzehnte später Architekten kamen, war das schon klar. Aber wir beiden, oder dann ja schon sehr bald nur ich, keine Architektin, kleine Galerie. Und Zaha war in der ersten Galerie schon von 40 bis 50 Quadratmetern.
Ja, 1981.
Ja, da hat sie, und das fand ich großartig, The Peak, einen Wettbewerb gewonnen. Das war in China, war großartig. Es kam nie in die Phase, dass man überhaupt darüber reden konnte. Viele haben noch eine ganze Weile zu Unrecht gesagt, das ist ja großartig, aber bauen wird die nicht können. Also auch so Vorurteile zum Thema Frauen. Und ja, wir haben uns, ich sage es jetzt mal ganz blöd, wenn wir jetzt hier sitzen, wir verstehen uns ganz gut. Wir könnten jederzeit wieder miteinander reden. Mhm. Mit Zaha war es so.
Mhm. Weil der Viele erste, sagen von ihr ja auch was anderes.
Das weiß ich ja. Und am Ende der ersten Ausstellung, da war sie wirklich ziemlich schwierig beim Aufbau. Und da habe ich gesagt, Zaha, warum reagierst du wie eine Bitch? Und das hat sie mir erklärt. Da hat sie mir ganz klar gesagt, in London, da ist Foster, Rogers, Grimshaw, was soll da eine Frau? Das war total männerdominiert.
Aus dem Irak.
Ja. Und sieht toll aus, zeichnet toll, ist unausstehlich, das haben wir natürlich auch gesagt. Die war die treueste, die ich jemals erlebt habe, aber sie hatte viele Gesichter. So, kurz und gut. Und dann hat sie mir gesagt, deswegen muss ich so sein. Und das bin ich ja auch. Und damit war das erledigt und wir waren lebenslange Freunde. Wir haben 4 Ausstellungen gemacht und das wollte ich sagen. Oft wurden diese Architekten, die wir gezeigt haben, wurden Stars. Ja? Aber das lag nicht an uns, sondern wir haben einfach ihre Geschichte verfolgt. Und wir haben nicht gesagt, jetzt zeigen wir einen Star-Architekten und dann war es das. Dann haben wir den auch gezeigt. Also mit Zaha haben wir 4 Ausstellungen gemacht. Mit Liebeskind nur die Beispiele, die Sie genannt haben, haben wir 3 oder auch 4 Ausstellungen gemacht. Also auch den Lebensweg verfolgt. Und es gibt viele, viele mehr, die sagen also, ob das dann der Grund war oder nicht. So, mit der Ausstellung bei euch hat alles begonnen. Und das ist insofern gut, weil es haben sich Freundschaften entwickelt. Und Vertrauen. Also man kann das nicht ohne Vertrauen machen. Und es hat sich auch, die haben auch begriffen, dass wir bestimmte Dinge nicht zeigen. Ja, dass wir nicht das zeigen, was gängig ist oder wieder Postmoderne oder so. Also es ist sehr, sehr viel, geht über zwischenmenschliche Kontakte, Vertrauen und natürlich auch eine wunderbare Zusammenarbeit. Und seit fast 30 Jahren ist mein Mann, Hans-Jürgen Kommerheil, Partner und das geht genauso und er führt viel Neues ein und das ist so ein, ja, so ist man halt. Oder so arbeitet man, ja.
Wie sind Sie denn als kleine Galerie in Berlin so schnell bekannt geworden?
Ja, erstmal, dass wir gemacht haben, was wir wollten, aber entscheidend war, dass wir manche Dinge rausgegriffen haben. Das war zum Beispiel, als die Kongresshalle eingestürzt ist. Das war der erste wirklich, ich sage jetzt mal ganz simpel, große Knaller. Wir haben dann Architekten aus der ganzen Welt gefragt, uns Visionen zu einem eingestürzten Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Da haben wir an alle ganz viele geschrieben, haben wir uns teilweise, wir waren noch nicht so bewandert mit Architekten. Damals gab es noch keinen Computer. Also wir haben alles mit der Hand getippt, Fotos geschickt und viele haben geantwortet, große Architekten dabei, die gesagt haben, man hat gemerkt, wie wichtig euch das ist und was ihr da auch für eine Mühe aufwendet, uns das mitzuteilen. Und dann haben wir das gemacht. Ja. Also es war großartig. Dann haben wir auch dazu einen Katalog gemacht. Und da viele berühmte Architekten dabei waren, ich will jetzt nicht wieder lauter Namen nennen, auch nicht so berühmte alle, war das ganz aufsehenerregend. Wir haben dann Ausstellungen gemacht, wir haben Katalog gemacht und darüber wurde überall berichtet. Also auch nicht nur, waren viele Amerikaner auch dabei, die geantwortet haben, also auch in anderen Ländern. Und ich glaube, das war der große
Durchbruch.
Der große Schwung. Und wichtig war dann auch noch, 8 Jahre später, und ich verstehe heute noch nicht, wie das passiert ist, da hatten wir immer noch die Galerie mit drei Mitarbeitern und den 60 Quadratmetern, wurden wir von dem Bausenat gefragt, da war Berlin Kulturhauptstadt Europas. Ich mach's kurz, wir wurden gefragt, die zentrale Ausstellung zu machen. Es gab keine Kunstausstellung, es gab nur die Architekturausstellung, die auch, wo wir auch etliches Geld in die Hand nehmen konnten, was wir ja nie konnten. Und dann haben wir eben die Ausstellung gemacht, Berlin Denkmal oder Denkmodell. Entwürfe, architektonische Entwürfe fürs 21. Jahrhundert. Das war so grandios. 80 Architekten, ich kann jetzt nicht die Namen nennen, wir haben ja schon so viele, aus der ganzen Welt, heute alles berühmte Leute, damals auch teilweise schon, die haben Entwürfe geschickt und dann haben wir das hier in Berlin gezeigt. Das nicht bei uns, sondern im großen Museum. 80 Architekten, Wahnsinn. Das hat das Bauministerium von Jacques Chirac mitgekriegt.
In Frankreich.
Ja, in Paris. Also der war damals ja noch nicht Präsident, sondern für Paris zuständig. Der ist nach Berlin gekommen, hat sich's angeguckt und hat gesagt, sowas wollen wir auch für Paris. Und dann haben wir eine Version, dort gibt es Museum, das heißt Pavillon d'Arsenal, was nur Architektur zeigt und auch in der Regel nur Dinge aus Frankreich und Paris. Und dann habe ich diesen Auftrag bekommen. Es war sehr abenteuerlich. Da waren 60 Architekten, also eine riesengroße Ausstellung. Und alle Architekten sind auch zur Eröffnung gekommen. Ja. Chirac, der hat einen Wunsch gehabt. Wo er reinkommt, sollten rechts und links 10 schlanke Damen mit blonden Haaren und einem roten kurzen Kleid stehen. Das war so. Also er ist da durchgelaufen und also die Ausstellung ging dann noch weiter, auch die andere. Das ist im Nachhinein wie ein kleines Wunder, dass wir beauftragt wurden und dass die dachten, die schaffen das in ihrem kleinen Laden. Und wir waren 3, wir wurden dann viel mehr. Also wir haben es geschafft, es war großartig und da denken wir heute noch mit Freude und ein bisschen Erstaunen daran.
Musik aus Mali hier im Deutschlandfunk von einem der bekanntesten Musiker von dort, Ali Faka Touré, hier zusammen mit Rai Kuda Sukora. Die Architekturvermittlerin Christine Feireis hat sich das gewünscht, die heute zu Gast ist in den Zwischentönen. Frau Feireis, das sind Klänge, die auch mit ihrer Liebe zu Afrika zu tun haben. Hängt diese Liebe auch mit der Arbeit zusammen?
Hängt mit meiner Arbeit zusammen, weil ich denke, dass zu einem Land auch seine Musik gehört, wie seine Kultur, wie seine Poesie. Und diese Musik reißt dann einfach mit.
Ja. Sie waren in den Niederlanden auch einige Jahre, wurden dorthin ja eingeladen, den Posten der Direktorin des Niederländischen Architekturinstituts zu übernehmen, nachdem Sie schon einige Jahre, viele Jahre, Aedes in Berlin betrieben hatten. Bestimmt war Ihr volles Adressbuch da doch auch nicht ganz unwichtig, oder?
Da haben Sie recht. Ich hatte ein unglaublich großes Netzwerk. Ja, ich bin dann, wir waren damals, waren wir noch 5 bei Aedes, die gearbeitet haben. Das Niederländische Architekturmuseum hieß aber Institut, weil es auch ein Archiv hatte und einen Verlag, hatte 100. War ein gewaltiger Unterschied. Trotzdem habe ich gesagt, ich will das versuchen. Ja? Ich wollte eine große Öffentlichkeit für das Thema Architektur interessieren. In Ausstellungen, die hatten ganz andere Dimensionen. Ich glaube, der eine Hauptraum war 1000 Quadratmeter. Es war riesig. Und Programmen und auch viel dann auch diskutieren. Es gab damals schon viele gute Architekten in den Niederlanden, weil die auch anders gefördert wurden als zum Beispiel in Deutschland. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Also ob das jetzt 5 oder 4 sind oder 100, dass ich das als eine ganz wichtige Herausforderung ansehe. Und ich hatte es am Anfang nicht leicht. Das ist schon eine Weile her. Deutsche hatten es nicht ganz leicht. Da waren noch so ein bisschen Nazi-Spätfolgen. Und der erste Artikel war, die Mitarbeiter wollen ihre deutsche Direktorin nicht.
Das war so um die Jahrtausendwende, ne? 1996 bis 2001.
Ja, genau. Also, sag ich mal so zusammengefasst, wenn ich nicht schon damals so alt gewesen wäre, wie ich war, hätte ich wahrscheinlich es dann beendet. Aber da ich ja zum Glück schon ein bisschen älter war und die Aufgabe wundervoll fand und dachte, es wird sich legen, habe auch von außen Leute gehört, die mit allen reden können. Also es war dann eine ganz großartige Gemeinschaft, muss ich sagen. Das war auch wieder toll in den Niederlanden. Es war ja die Regierung, die waren ja so. Dass sie einem die freie Hand lassen. Hauptsache, es findet Interesse und ist ein Erfolg. Ja? Und ich habe dann eben auch, wenn ich mal eine Ausstellung erzählen kann, es war aber nicht die einzige, die dann wirklich ziemlich spektakulär war. Es war ja in den Niederlanden bekannt und sicher auch außerhalb, dass die niederländische-afrikanische Beziehung nicht die beste ist, vor allem Südafrika, ganz klar. Ja. Trotzdem, als ich denen den Vorschlag gemacht habe, ich möchte gerne eine Ausstellung machen zu Südafrika und die hieß Blank, also noch ist man nicht mehr da, Architecture, Apartheid und After. Haben die zugestimmt, fand ich großartig. Ich hatte dann insgesamt 60, nicht Mitarbeiter, aber Menschen in Südafrika, die für mich, also für das Museum dann auch dort gearbeitet haben. Das waren auch Schriftsteller und so weiter, die weit recherchiert haben. Und Mandela kam zum Staatsbesuch und dann wurden ihm einige noch extra vorgestellt und dazu gehörte ich auch.
Aha.
Als jemand, die sich mit Südafrika und dem ganzen Kontinent befasst hat. Das war eben diese wunderbare Begegnung, diesen alten Herren mit so gelassen, so voller Wärme zu erleben, dass man nicht ahnen konnte, was er alles durchlitten hat. Eine ganz, ganz besondere, unvergessliche Figur. Diese Ausstellung mit Südafrika hat viel dazu beigetragen, dass auch die Niederländer diese Zeit anders gesehen haben, wo ihr Land ja sehr aktiv war und nicht wirklich nur zum Besten. Und aus dem Ausland war die Reaktion enorm, weil es ja direkt nach der Apartheid war. Und mir hatten eben auch alle gesagt, warte 3 Jahre und mach das. Ich habe ja sehr viel Material für diese Riesenausstellung gebraucht. Da waren Wagen, mit denen die Buren dann ins Land gefahren sind. Da waren wunderbare Objekte. Die habe ich aus Südafrika geholt und habe die danach in einer Auktion, bin ich wieder nach Südafrika und habe die dann dem Land übergeben. Das ganze Archiv, das war jetzt nicht nur, was ich da genannt habe, sowohl das gesammelte schriftliche Archiv, die Dokumentation und viele Objekte habe ich dann zurückgegeben. Und dann wurde die Ausstellung dort auch nochmal gezeigt. Sie wurde übrigens auch in Berlin gezeigt, im Haus der Kulturen der Welt.
Und warum sind Sie dann eigentlich nach wenigen Jahren aus Rotterdam nach Berlin zurückgekehrt?
Das war eine schwere Entscheidung, aber am Ende war sie ganz genau richtig. Ich habe es mit Schmerzen getan. Ich hatte einen lebenslangen Vertrag. Die Aufgabe war großartig. Aber ich war auch eben nicht mehr ganz jung. Und die Familie, ich muss zurück zu meiner Familie. Ich musste zurück. Das lief wunderbar weiter. Das hat mein Partner großartig gemacht. Aber ich wollte sozusagen, ich musste wieder nach Hause.
Wir setzen uns mit Tränen nieder, heißt ein Choral aus Bachs Matthäus-Passion, den Sie sich gewünscht haben. Christine Fallreis, hat das was mit den Verszeilen zu tun?
Nein. Das hätte es vielleicht, wenn ich viel jünger gewesen wäre, aber zu dem Zeitpunkt hatte es schon nichts mehr damit zu tun. Es ist nochmal weiter in die Vergangenheit zurückgegriffen. Es war die Matthäus-Passion. Und meine Pflegemutter ist da jedes Jahr hingegangen. Und wenn auch mit anderen aus der Familie, wenn die konnten, aber auch ich durfte immer mit, wenn ich das wollte. Und das waren großartige Erlebnisse über Stunden. Du saßt in einer kalten Kirche, musstest dich wirklich schön warm anziehen. Das war ja so im Frühjahr, war ja nicht immer so gut. Und hast grandiose Chormusik erlebt, die auch durch und durch ging. Das war einfach ein persönliches Erlebnis. Ich bin später auch, als ich lange nicht mehr zu Hause war, ich bin sehr oft immer noch in die Matthäus-Passion gegangen.
Wir setzen uns mit Tränen nieder aus Bachs Matthäus-Passion in einer Aufnahme mit dem Rias Kammerchor, dem Staats- und Domchor Berlin. Und es spielte die Akademie für alte Musik Berlin unter Leitung von René Jacobs. Christine Fallreis hat sich das gewünscht, Architekturkuratorin und zu Gast heute in den Zwischentönen. Welche Rolle, Christine Fallreis, hat Architektur eigentlich in ihrer Familie gespielt in den früheren und in den späteren Jahren des Neckermann-Imperiums?
Welche Rolle hat das in meiner Familie gespielt?
Das frage ich natürlich spannend. Nicht. Frage ich nicht von ungefähr, weil da tauchen ja Namen auf von berühmten Architekten in dieser Familiengeschichte.
Echt?
Ja.
Wer denn?
Hermann Mothesius zum Beispiel.
Ach so, der taucht auf. Gut. Also.
Dann und Egon Eiermann.
Ja. Das hatte im Grunde nichts mehr mit meiner Entscheidung zu tun, Edis zu eröffnen oder Edis zu installieren. Aber ich habe natürlich auch eine sozusagen eine familiäre Geschichte davor gehabt. Das eine ist, dass ich in einer Muthesius-Villa zur Welt gekommen bin. Das hatten meine Eltern, die ich ja nie erlebt habe, haben da gelebt mit ihren Kindern. Und
Hermann Muthesius, muss man vielleicht kurz dazu sagen, einer der Mitbegründer des Deutschen Werkbunds.
Ja, und ein ganz großartiger Architekt, auch in Großbritannien und auch bei uns, hat einen neuen Stil der Villa zu uns gebracht, mit den riedgedeckten Häusern. Und das habe ich dann nur natürlich bei meinen vielen Interviews, die ich geführt habe für mein Buch, von Menschen gehört, die dann meine Eltern besucht haben. Und es gab einen Professor an der TU, der Dietmar Krötzebach, der hatte die Muthesius-Villa daneben und hat uns mal eingeladen gehabt und hat gesagt, übrigens, willst du mal sehen, wie dein Haus aussah, wo du geboren wurdest? Und hatte ein dickes Buch über diese Villa. Also das war das eine, das war sehr traurig. Ich hatte ja auch einen Vormund, es waren nicht meine Pflegeeltern. Und dann war die Frage, soll das verkauft werden? Da war Berlin in keiner guten Situation. Ich war 14, mich hat sowieso keiner gefragt. Meine älteren Schwestern, die waren nicht so interessiert. Das war nicht ihre Lebenswelt, sagen wir mal so. Und dann ist es eben verkauft worden. Dann war es weg.
Dann war es weg. Darf ich mal einen kurzen Absatz aus Ihrem Buch vorlesen, wie es in die Familie kam, der mich nämlich sehr beeindruckt hat. Und zwar beeindruckt deshalb, weil das Buch so beginnt.
Ja.
Ach, ja? Mit einem dunklen Kapitel, nämlich in ihrer Familie. Und zwar beschreiben sie, wie ihr Vater, Dr. Hans Lang, dieses Anwesen betritt im Kirchweg 27, als er es 1936 zum ersten Mal sieht. Genau das, was er sich immer vorgestellt hat. Ein von englischen Vorbildern inspiriertes Landhaus in bester Lage in Berlin-Nikolassee, die von dem Architekten Hermann Muthesius, der sich als Initiator der sogenannten Landhausbewegung in Deutschland einen Namen gemacht hat, inmitten eines Parks erbaute Villa erwirbt mein Vater von einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die offensichtlich in der Textilbranche tätig ist. Auch wenn ich über keine Kaufunterlagen verfüge, ist davon auszugehen, dass es sich in dieser Zeit um einen Zwangsverkauf gehandelt haben muss. Dafür spricht auch, dass sich meine älteste Schwester Uschi an große Mengen Stoffballen, Federboas und Kleiderpuppen erinnert, welche die jüdischen Vorbesitzer in der Eile des Auszugs auf dem Dachboden zurückgelassen haben. So beginnt dieses Buch von Ihnen, Christine Feireis, wie ein Haus aus Karten. Sie gehen also quasi direkt in die dunkle Geschichte der Neckermann-Familie rein.
Das war jetzt, das muss ich sagen, es war nicht die Neckermann-Familie. Die haben ihre eigene Geschichte. Das war die Familie meines Vaters. Ich habe dazu sehr viel recherchiert. Ich glaube, vor 3 Jahren habe ich auch noch immer nicht Menschen gefunden, aber Dokumente durch bei Juristen oder wie das mal. Ich habe sehr intensiv recherchiert. Also das war ein Zwangsverkauf. Ich hatte gehört, kann das aber nicht bestätigen, dass mit meinem Vater ausgemacht war, man darf nicht sagen, was man nicht schwarz auf weiß hat, dass wenn sie wieder zurückkommen, dass sie dann darüber reden, wie sie das Eigentum dann gemeinsam behandeln. Kann ich, muss man so vorsichtig sein, dass mein Vater sich der Situation bewusst war, war klar, dass diese Familie unbedingt aus Berlin und Deutschland raus musste, um ihr Leben auch zu retten. Was mein Vater dazu beigetragen hat, man kann gar nichts verschönern, habe ich keine Ahnung. Aber das war sehr schicksalhaft. Und ich habe vor nicht zu langer Zeit haben wir wieder Nachfahren gefunden. Und was völlig verrückt war, einer der Kinder von dem jüdischen ehemaligen Besitzer ist ein ganz berühmter Musiker geworden.
Ah, das ist sozusagen die Enteignungsgeschichte ihres Onkels.
Aber das spielt dann auch zusammen.
Ja, das gibt einmal die Geschichte der Übernahme ihres Vaters einer jüdischen Immobilie in Berlin. Und dann gibt es eben auch eine Geschichte in Würzburg mit ihrem Onkel Josef Neckermann, der eine Villa eines jüdischen Vorbesitzers übernommen hat, der wiederum der Großvater von Billy Joel ist.
Ja.
Um mal wieder einen prominenten Namen zu nennen. Ja,
das war aber nicht das Einzige. Josef Neckermann hat damals eben auch das ganze Unternehmen des Großvaters übernommen. Ja. Das wurde enteignet.
Das war ein Textilhandel.
Und das war
in den 30er Jahren.
Ja.
Mhm. Es war ein Konkurrent, ein jüdischer Konkurrent, den er damit auch, ja, man kann schon sagen, ausgeschaltet hat.
Ja, ich habe mir auch angewöhnt, ich habe nie geurteilt. Das müssen andere tun. Ich habe nur erzählt, wie es tatsächlich war. Und so war das jetzt, wie Sie das erzählen.
Ja, ja. Sie haben nicht geurteilt, aber Sie haben es beim Namen genannt.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen eine schwierige Stelle in diesem Gespräch.
Nö.
Ist aber etwas, finde ich, was man besprechen muss.
Absolut.
Auch deshalb, weil es in Ihrem Buch einen ziemlich großen Raum einnimmt.
Ja.
Und wo Sie sehr direkt dieses Thema immer wieder verhandeln. Die Verflechtungen der Familie Neckermann im Nationalsozialismus und auch eben die Kontinuitäten, die dann über das Kriegsende hinausgehen, das Wirtschaftswunder, was sich dann daran anschließt. Es ist ja auch kein Geheimnis. Aber was mich interessiert, Frau Feireis, ist, wie hat denn Ihre Familie damals auf dieses Buch reagiert? Das war 2012, Sie waren 70. Wie haben die denn reagiert?
Gar nicht. Ich hatte damals, also später, habe ich meinen Pflegevater auch immer wieder gesehen, auch besucht, als er krank war. Er war auch mal in Berlin auf einer großen Veranstaltung und hat mich besucht oder so. Das war nie ein Thema. Jetzt, wo Sie mich fragen, ist es erstaunlich.
Ja? Absolut.
Ich habe nie darüber ein Gespräch oder einen Kommentar oder eine Auseinandersetzung bekommen oder gehabt mit meinen Pflegeeltern.
Ja, das ist schon interessant, weil Sie haben sich ja sehr intensiv mit dieser Zeit und mit dieser Geschichte beschäftigt.
Das war für mich auch, wie soll ich das sagen, selbstverständlich. Ich habe über die Familie gesprochen, habe über mich gesprochen, aber es war die Familie und das war, ja, es war auch meine Familie und ist es geworden, ja. Das gehört dazu.
Und
ich habe aber sehr viel recherchiert dafür.
Ja, das merkt man ja auch.
Ja.
Was mich interessiert ist, wenn Sie jetzt sagen, das gehört dazu, und es war auch meine Familie. Lange Zeit haben Sie das ja gar nicht thematisiert. Sie heißen Christin Feireis, der Name Neckermann ist darin nicht enthalten. Und Sie hatten wohl auch kein Interesse, sozusagen diese Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen oder an sich dran zu heften. Warum? Und was ist dann passiert?
Das ist nun wirklich lustig, Ihre Interpretation.
Weil ich habe das Gefühl, viele wissen das auch nicht.
Ich glaube, dass es sehr viele wissen, weil es nicht durch mich, weil es in den Medien in dieser Zeit unheimlich zerknautscht wurde. Ich habe ganz viele Bücher gekauft, die sich damit befasst haben. Nein, warum ich nichts gesagt habe, als ich nach Berlin will, ich wollte auf gar keinen Fall, dass ich dadurch, oh, Neckermann, damals bedeutete das was, heute kennt es ja fast kaum einer, dass ich mich mit diesem Namen in Berlin sozusagen einschleiche. Damals hat der Name viel bedeutet.
Mhm.
Und ich, für mich war klar, ich will es so schaffen, mit dem, was ich mache und nicht mit irgendeinem Namen, denn man unterschätzt sehr, was der Name damals war, was heute nicht mehr der Fall ist. Und wenn ich mich beworben habe als Journalistin und Redakteurin oder für das oder jenes, ich wollte das hinter mir lassen und jetzt bin ich. Und darum geht's und nicht um die Familie.
Was glauben Sie, welche Türen hat Ihnen Ihre Herkunft trotzdem geöffnet?
Ich glaube, dass mir meine Herkunft keine Türen geöffnet hat, sondern dass ich durch diese Herkunft, wie ich aufgewachsen bin, bin ich auch durch etliche sehr schwierige Zeiten gegangen. Und das mit einem immer noch nicht zerstückelten Herzen, sage ich es mal so, zu überstehen und for good and for bad so zu werden, wie man ist, ja, da muss man durch einiges durch. Und dass ich das geschafft habe und nicht daran, ja, gebrochen bin, wäre falsch ausgedrückt, ja, einen anderen Weg eingeschlagen wäre oder meine Lebensfreude verloren hätte oder meinen unheimlichen Optimismus oder meine Liebe zu Menschen, also alles, was man so hat, wenn man Mensch ist, ja, das fand ich schon toll. Und eigentlich, wer alles beeinflusst hat, das war meine Großmutter. Die hat mir gezeigt, ja, wie man lebt, wie man ist, was Treue ist, was Liebe ist, ja. Ich musste nie um Liebe kämpfen. In meinem Elternhaus, jetzt im Neckermann-Elternhaus, die alles versucht haben, gut zu machen. Darum geht es gar nicht. Aber Liebe musste man sich schon verdienen. Und also nicht nur ich. Das war auch ein Zeichen dieser Zeit.
Christine Feireis, wir sind am Ende dieser Zwischentöne angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Besuch im Studio und für das Gespräch.
Also ich möchte mich auch bedanken. Sie haben viele Dinge angeschnitten, über die ich noch gar nicht so intensiv nachgedacht habe. Ich fand es ganz wunderbar und ich habe jetzt gehört, dass die Schlussmusik ist Patti Smith.
Ja.
Und da habe ich eine schöne Geschichte, muss ich ganz kurz erzählen. Ja. Zum einen hat mir eine gute Freundin und sehr, sehr bekannte Fotografin meiner Generation, Ursula Schulz-Dornburg, vor ein paar Jahren eine Platte geschenkt zu Patti Smith. Die konnte ich nicht hören, weil wir keinen Plattenspieler haben. Ich bin nicht dran gekommen. Und letztes Jahr war Patti Smith in Berlin. Und wir haben Karten gekriegt und wir haben Karten geholt für die ganze Familie. Von Kindern, Enkeln, wir und sind alle reingegangen. Es war so ein umwerfendes Erlebnis. Und das ist toll, dass wir alle nicht vergessen werden.
Schöne Geschichte zum Schluss dieser Sendung. Nächste Woche in den Zwischentönen ist der Suchtforscher Johannes Lindenmeier im Gespräch mit meinem Kollegen Paulus Müller. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören an diesem Sonntagnachmittag. Und in unserer DLF-Audiothek finden Sie wie immer die Zwischentöne eine Woche lang mit vollständiger Musik. Dann eben auch mit Because the Night von Patti Smith. Vielen Dank, Christine Feireis.
Ich danke auch sehr.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.